Let's talk about tax. Die Steuernews presented by FIDAS.
Heute geht es um Lohn- und Sozialdumping.
Herzlich willkommen zum FIDAS-Podcast. Heute wieder ein brisantes Thema, Lohn- und Sozialdumping, das sowohl die Arbeitswelt als auch den fairen Wettbewerb beeinflusst. In Österreich gibt es ja dafür ein eigenes Gesetz, das Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz. Das sorgt dafür, dass eben Arbeitnehmer gerecht entlohnt werden und Unternehmen gleiche Wettbewerbsbedingungen vorfinden. Ich habe mir jetzt extra natürlich wieder den FIDAS-Experten Jörg Atzlinger hier ans Mikro geholt und möchte mit ihm besprechen und ihn fragen, welche Herausforderungen und Regelungen bringt denn dieses Gesetz mit sich und was bedeutet es für die inländischen und die ausländischen Unternehmen? Hallo Jörg, ich bin schon gespannt auf deine Antwort.
Hallo Angela. Ja, du hast recht, ein komplexes Thema, das Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz, kurz abgekürzt LSDBG, enthält also Bestimmungen zur Sicherung der gleichen Lohnbedingungen für in Österreich tätige Arbeitnehmer. Zugleich soll auch gewährleistet werden, dass für inländische und ausländische Unternehmen die gleichen Wettbewerbsbedingungen gelten. Dementsprechend wurde eine Lohnkontrolle eingeführt. Für wen gilt nun das LSDBG? Naja, für Arbeitsverhältnisse, die auf einem privatrechtlichen Vertrag beruhen, für die Beschäftigung von Arbeitskräften im Sinne des Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes, weiters für Beschäftigungsverhältnisse, auf die das Heimarbeitsgesetz anzuwenden ist und für Arbeitsverhältnisse der land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter. Dementsprechend sind ausgenommen Arbeitsverhältnisse zum Bund, zu den Ländern, zu den Gemeindeverbänden und Gemeinden. Weiters noch zu Stiftungen, Anstalten oder Fonds, auf die die Bestimmungen des Vertragsbedienstetengesetzes sinngemäß anzuwenden sind.
Schon mal ein guter Überblick. Wie schaut's denn aus, wenn ausländische Arbeitgeber hier in Österreich Mitarbeiter beschäftigen?
Tja, es haben auch die ausländischen Arbeitgeber, die Arbeitnehmer gewöhnlich oder vorübergehend im Rahmen von Entsendungen bzw. Arbeitskräfteüberlassungen in Österreich beschäftigen, die Mindestentgeltvorschriften, die Vorschriften über den zu gewährenden Aufwandsersatz sowie Mindesturlaub und die Einhaltung der Arbeitszeit und Arbeitsruhe, der Meldepflichten, der Bereithaltungs- und Übermittlungspflichten, also hinsichtlich der Lohnunterlagen im Inland, bei sonstiger Verwaltungsstrafe einzuhalten. Darüber hinaus bestehen besondere Haftungsbestimmungen. Es geht also um Bestimmungen zum Anspruch auf das Mindestentgelt, also für die Arbeitnehmer mit gewöhnlichem Arbeitsort in Österreich. Die haben einen Anspruch auf das nach Gesetz, Verordnung oder Kollektivvertrag zustehende Entgelt.
Also du sprichst vom Mindestentgelt. Wie sieht es denn aus bei Unterentlohnung? Welche Kriterien sind dann da entscheidend, um festzustellen, ob eine korrekte Entlohnung vorliegt?
Naja, anhand der Lohnunterlagen wird also überprüft, ob den Arbeitnehmern sämtliche Entgeltbestandteile geleistet werden, die nach Gesetz, Verordnung oder, wichtig, Kollektivvertrag unter Beachtung der jeweiligen Einstufungskriterien gebühren. Es ist daher für eine korrekte Entlohnung entscheidend, einerseits, dass der richtige Kollektivvertrag zur Anwendung gelangt und andererseits, dass innerhalb des Kollektivvertrags die Einstufung des Arbeitnehmers korrekt erfolgt.
Okay, also Unterentlohnung ist das eine. Gibt es denn auch sowas wie eine Überzahlung und wie wird die dann angerechnet?
Ja, du sagst es. Entgeltzahlungen, die das Gesetz, Verordnung oder Kollektivvertrag gebührende Entgelt übersteigen, sind also sogenannte Überzahlungen. Diese sind auf allfällige Unterentlohnungen im jeweiligen Lohnzahlungszeitraum in der Regel das Monat anzurechnen. Vielleicht zum besseren Verständnis ein kurzes Beispiel. Nehmen wir an, das kollektivvertragliche Mindestgehalt beträgt 1.700 Euro. Der Arbeitnehmer erhält aber 2000 Euro. Das heißt, wir haben eine Überzahlung von 300 Euro. Werden dem Arbeitnehmer in einem Monat geleistete Überstunden nicht zur Auszahlung gebracht und diese natürlich auch nicht in Zeitausgleich gewährt, liegt keine nach dem LSDBG zu bestrafende Unterentlohnung vor, solange der Wert dieser Überstunden inklusive der Zuschläge durch die Überzahlung abgedeckt ist. Da gibt es also Richtlinien auch zu den LSDBG. Und diese weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass nach der sogenannten Drucktheorie, also der Verzicht auf zwingende Ansprüche während der Dauer des Arbeitsverhältnisses unwirksam ist, da angenommen werden muss, dass der Arbeitnehmer diesen Verzicht nicht frei, sondern unter wirtschaftlichem Druck abgibt. Ein Verzicht des Arbeitnehmers auf Lohnbestandteile kann daher die Unterentlohnung nicht verhindern.
Okay, so. Wenn man sich das dann anschaut, wer überwacht denn das Ganze? Weil da gibt es ja sicherlich bestimmte Kontrollorgane, die da ein Auge drauf haben.
Genau, und diese Kontrollorgane, die sind beschäftigt bei zum Beispiel der österreichischen Gesundheitskasse, das heißt, die Träger der Krankenversicherung sind Kontrollorgane. Weiters das Amt für Betrugsbekämpfung und nicht zuletzt die Bauarbeiter- und Urlaubs- und Abfertigungskasse, also die BUAG abgekürzt. Wenn die vom LSDG normierten Pflichten nicht erfüllt, also zum Beispiel Leistung des zustehenden Entgelts, liegt eine Verwaltungsübertretung vor. In diesem Fall sind die prüfenden Kontrollorgane, der Prüfdienst für lohnabhängige Abgaben und Beiträge, gesetzlich verpflichtet, Anzeige bei der jeweils zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde zu erstatten. Und die letztere führt in weiterer Folge ein Verwaltungsstrafverfahren durch. Wenn Anzeige gegen den Arbeitgeber aufgrund von Unterentlohnung vorliegt, muss der betroffene Arbeitnehmer davon durch das Kontrollorgan in Kenntnis gesetzt werden.
Okay, also hier wird genau hingesehen und ich finde, das ist auch gut so. Welche Strafen drohen den Unternehmen bei Verstößen gegen das LSDBG und kann man die möglicherweise auch vermeiden?
Liebe Angela, die Strafen, die den Unternehmen bei Verstößen drohen, sind also unabhängig von der Anzahl der von der Verwaltungsübertretung betroffenen Arbeitnehmer, liegt bei Unterentlohnung eine einzige Verwaltungsübertretung vor. Die Geldstrafe beträgt grundsätzlich bis zu 50.000 Euro. Allerdings gibt es hier Abweichungen. Und diese Abweichungen gehen bis zu einem Strafrahmen von 400.000 Euro. Arbeitgeber zur Aufklärung der Wahrheitsfindung unverzüglich und vollständig mitwirkt, dann reduziert sich dieser Strafrahmen.
Okay, also aufgepasst, das sind wirklich hohe Strafen und die gilt es natürlich zu vermeiden. Und in dem Zusammenhang, welche Vorkehrungen können Unternehmen denn treffen, um hier einer Strafbarkeit wegen Unterentlohnung zu entgehen? Und ich habe da mal in dem Zusammenhang gehört, da gibt es das Prinzip der tätigen Reue. Welche Rolle spielt das hier?
Tja, wie du schon richtig sagst, das LSDBG sieht im Fall der vollständigen und nachweislichen Nachzahlung des ausstehenden Entgelts Nachsichtsmöglichkeiten mit unterschiedlichen verfahrensrechtlichen Auswirkungen vor. Also Schadenswiedergutmachung. Nachzuzahlen ist stets das Gesamte dem Arbeitnehmer nach den österreichischen Rechtsvorschriften, das ist bei uns also das Gesetz, Kollektivvertrag oder Verordnung, gebührende Entgelt, inklusive der eigentlich nicht von der Kontrolle umfassten Entgeltbestandteile. Achtung! Nach den Aussagen der Richtlinien sind zivilrechtliche Verjährungs- und Verfallsfristen hinsichtlich der Nachzahlung unbeachtlich. Sind daher Entgelte arbeitsrechtlich bereits verjährt oder verfallen, müssen diese dennoch nachgezahlt werden, um von den Nachsichtsregelungen profitieren zu können. So, du hast vorher angesprochen die tätige Reue. Die Strafbarkeit der Unterentlohnung ist nicht gegeben, wenn der Arbeitgeber vor einer Erhebung durch die jeweilige Kontrollbehörde die Differenz zwischen dem tatsächlich Geleisteten und dem Arbeitnehmer nach Gesetz, Verordnung oder Kollektivvertrag gebührenden Entgelt nachweislich leistet. Das ist also die tätige Reue.
Schöner Begriff, aber und wichtig zu wissen. Gibt es denn auch Fälle oder in welchen Fällen wird von einer Anzeige selbst abgesehen?
Die Anzeige oder die Strafanzeige an die Bezirksverwaltungsbehörde ist also abzusehen bei geringer Unterschreitung des maßgeblichen Entgelts oder bei leichter Fahrlässigkeit des Arbeitgebers und natürlich bei gleichzeitiger Nachzahlung des gesamten ausstehenden Entgeltes. Bei Vorliegen dieser Voraussetzungen hat der Arbeitgeber einen Rechtsanspruch auf das Absehen von einer Anzeigelegung. Ja, was ist nun eine geringe Unterschreitung? Geringe Unterschreitung sagt man, wenn unter einer geringen Unterschreitung des Mindestentgeltes die Bagatellgrenze von 10% nicht überschritten wird. Also keine Abweichung über 10%. Dann haben wir angesprochen leichte Fahrlässigkeit. Also leicht fahrlässiges Verschulden ist dann anzunehmen, wenn der Fehler gelegentlich auch einem sorgfältigen Menschen unterläuft und kann zum Beispiel dann gegeben sein, wenn bei Betrachtung eines lohnperiodenübergreifenden Zeitraums etwa aufgrund einer Überzahlung keine Unterentlohnung vorliegen würde. Die Leistung der Entgeltdifferenz nach Aufforderung haben wir angesprochen, also das Absehen von der Anzeige hat zu erfolgen, wenn die dem Arbeitnehmer zustehende Entgeltdifferenz über Aufforderung der kontrollierenden Behörde binnen einer von dieser festgesetzten Frist oder vor Zugang der Zahlungsaufforderung, aber nach Erhebung nachgezahlt wird.
Sehr gut, da wird dann zu Recht ein Auge zugedrückt. Ähnlich gelagert gibt es auch Fälle, in denen auf die Strafverfolgung durch die Bezirksverwaltungsbehörde verzichtet wird?
Ja, da hast du vollkommen recht, und zwar unter den gleichen Voraussetzungen wie beim Absehen von der Strafanzeige durch das Kontrollorgan hat die Bezirksverwaltungsbehörde von der Verhängung einer Strafe abzusehen. Neben der Nachzahlung des gesamten zuständigen Entgelts ist für ein Absehen von der Verhängung einer Strafe somit auch Voraussetzung, dass die Entgeltunterschreitung gering ist oder das Verschulden des Arbeitgebers leichte Fahrlässigkeit nicht übersteigt. Dann gibt es natürlich noch, Angela, den Begriff der Verjährung. Der Verjährungsbeginn, also die Verfolgungs- und Strafbarkeitsverjährung für das Verwaltungsstrafdelikt der Unterentlohnung tritt mit dem Zeitpunkt der Fälligkeit des Entgelts ein. Und ab diesem Zeitpunkt beträgt die Frist für die Verfolgungsverjährung 3 Jahre. Binnen dieser Frist ist bei sonstiger Verjährung von der Bezirksverwaltungsbehörde eine wirksame Verfolgungshandlung zu setzen, also zum Beispiel Aufforderung zur Rechtfertigung. Die Frist für die Strafbarkeitsverjährung beträgt allerdings 5 Jahre. Durch nachträgliche Leistung des Entgelts werden die Fristen auf 1 Jahr bei der Verfolgungsverjährung beziehungsweise 3 Jahre bei der Strafbarkeitsverjährung ab Nachzahlung verkürzt. Der Fristenlauf beginnt mit der Nachzahlung.
Boah, einiges zu beachten. Und ja, danke Jörg, das war wieder sehr aufschlussreich. Am Ende kann man sagen, das Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz sorgt einfach dafür, dass Arbeitnehmer fair bezahlt werden und Unternehmen auf Augenhöhe konkurrieren können. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Talk About Tax, presented by FIDAS.